Tonight we are leaving the European Union.
Heute Nacht verlassen wir die Europäische Union. Das ist aber nicht das Ende, sondern es ist der Anfang. Das ist der Moment, wenn der Tag anbricht und der Vorhang sich öffnet für einen neuen Akt in unserer großartigen nationalen Erzählung. Ich bin überzeugt, dass es richtig, gesund und demokratisch ist, die EU zu verlassen. Weil sie trotz all ihrer Erfolge in über 50 Jahren in eine Richtung marschiert ist, die für unser Land nicht länger richtig ist.
Boris Johnson am 31. Januar 2020. Die Verkündung des Brexit. Und auch wenn Brexit nicht so gelungen ist, wie Johnson es sich erhofft hatte, seit diesem Tag ist es nicht mehr undenkbar. Es geht auch ohne die Europäische Union. Nexit in den Niederlanden, dann Exit in Dänemark, Pol-Exit in Polen, hinzu kommen Italien, Österreich, Ungarn, Frankreich. Überall hört man Stimmen, nicht nur von Rechtspopulisten und Nationalisten, die sagen, so viel EU wie nötig, so wenig EU wie möglich. Darum geht es heute in unserer Europa-Schwerpunktwoche.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Margarete Wohlan. Hallo. Und ich kann Ihnen sagen, dass autonome Regionen in der Europäischen Union schon anders ticken als die Nationalstaaten, wie zum Beispiel Südtirol. Eine Region mit etwa 520.000 Einwohnern, die klare österreichische Wurzeln hat und doch auch mediterran-italienisch beeinflusst wurde. Ich bin jetzt verbunden mit einem Südtiroler, nämlich mit Toni Ebner. Er ist Chefredakteur der Dolomiten, der größten und ältesten Tageszeitung in Südtirol. Hallo, Herr Ebner.
Grüß Gott aus Südtirol.
Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Was ist die EU für Sie? Fluch oder Segen? Südtirol ist ja eine autonome Provinz mit umfassenden Selbstverwaltungsrechten. Aufgrund ihrer Geschichte wird hier Deutsch, Italienisch und Ladinisch gesprochen. Und es gilt als Vorzeigemodell für friedliche europäische Vielfalt. Ist das so idyllisch?
Ja, ich glaube schon, dass wir sagen können, wir haben eine sehr gute Lösung zur Befriedung einer Auseinandersetzung zwischen deutsch- und italienischsprachiger Bevölkerung. Wir wurden ja nach dem Ersten Weltkrieg gegen unseren Willen von Österreich abgetrennt und Italien zugeschlagen. Wir haben 20 Jahre Faschismus erlebt mit Unterdrückung der deutschen Sprache, Verbot der deutschen Sprache. Es gab nur mehr italienische Schulen. Die deutschen Namen wurden übersetzt, nicht nur im Ausweis, sondern auch auf den Grabstätten. Und ich glaube, dass demokratische Nachkriegsitalien nach anfänglichen Schwierigkeiten doch eingesehen hat, dass eine Minderheit im eigenen Staate eigentlich Vielfalt ist und kein Problem darstellt. Mit der EU wurde für uns etwas Großartiges geschaffen, denn davor hatten wir am Brenner einen Deckel auf einem Kochtopf drauf und bei uns hat es immer ein bisschen geköchelt, weil die Auseinandersetzung zwischen Deutschen und Italienern, Rom hat uns immer wieder unterdrückt. Das ist einfach weggefallen. Wir haben keine Grenzen mehr. Wir haben eine einheitliche Währung. Früher mussten wir, wenn wir nach Innsbruck gefahren sind, Schilling kaufen, nach München D-Mark kaufen. Das alles ist weggefallen. Wir haben praktisch keine Grenzen mehr und ich glaube, das ist ein großer Segen, nicht nur für die Südtiroler, sondern für ganz Europa. Und das wird viel zu oft vergessen, dass die Einheit Europas ein Friedensprojekt ist, nicht ein Wirtschaftsprojekt ist. Wir haben dieses große, tolle Europa befriedet.
Herr Ebner, bleiben wir noch mal ein bisschen bei der Identität der Südtiroler. Reinhold Messner hat mal gesagt in unserem Programm, ich fühle mich nicht als Deutscher, Italiener oder Österreicher, sondern als Europäer und Südtiroler, also global und lokal. Können Sie damit was anfangen? Finden Sie das öfters in vielleicht auch in den Lesermeinungen in Ihrer Tageszeitung?
Ich glaube, dass die Südtiroler sich ganz stark mit Europa identifizieren, weil Europa eben ein Befreiungsschlag war. Das heißt aber nicht, dass wir nur Europäer sind und in einem Schmelztiegel untergehen. Wir sind italienische Staatsbürger und wie uns der italienische Staat auch bescheinigt, sind wir brave Steuerzahler, wir befolgen die Gesetze, also wir sind gute Staatsbürger. Nichtsdestotrotz fühlen wir uns aber als österreichische Minderheit in Italien. Das ist auch durch das Völkerrecht so festgeschrieben worden. Aber letztendlich sind wir alles Tiroler. Tirol umfasst das Gebiet von Kufstein Disborghetto im Trentino. Es gibt also die Nordtiroler, es gibt die Osttiroler, die Südtiroler und die Welschtiroler. Das sind die Italiener im Trentino. Und wir fühlen uns ganz stark als Südtiroler. Dieses Selbstwertgefühl hat uns auch die Chance und die Kraft gegeben, um der italienischen Assimilierung standzuhalten. Also auf alle Fälle Europäer, gute italienische Staatsbürger, aber wir fühlen uns als österreichische Minderheit und als Südtiroler.
Sie betonten ja mehrmals schon die Geschichte Südtirols. Gibt es da ein friedliches Nebeneinander der Volksgruppen trotz unterschiedlicher politischer Geschichte? Und vielleicht entwickelt man ja sogar über längere Zeit etwas, was verbindet und was dann zusammenführt, vereint als eine gemeinsame Identität. Ist das so?
Ja, auf alle Fälle. Das Autonomiestatut hat den Südtirolern eine besondere Stellung im italienischen Staat gegeben, weil wir uns selbst verwalten können. Über 90% der Steuern, die bei uns eingehoben werden, bleiben im Lande. Und das ist ein Vorteil für alle drei Sprachgruppen. In Südtirol gibt es ja nicht nur uns deutschsprachige Südtiroler, sondern auch die Italiener und eine ladinische Volksgruppe. Und die Italiener haben sich früher eigentlich bei uns nie zu Hause gefühlt. Warum? Weil sie von den italienischen Provinzen nach Südtirol gepumpt worden sind, von den Faschisten, um uns zu majorisieren. Und jetzt beginnen die Italiener sich mit diesem Land, mit dieser Autonomie zu identifizieren, weil sie auch ihnen Vorteile bringt. Und ich glaube, das Autonomieprojekt, dieses Befriedungsprojekt in Südtirol, das ist auch für die Zukunft ein richtungsweisendes Beispiel, wie man streitende Volksgruppen befrieden kann. Nicht umsonst kommen viele Staaten nach Südtirol, um das Beispiel zu studieren, wie man friedlich ethnische Probleme lösen kann.
Kommt Brüssel auch zu Ihnen, um zu gucken?
Ja, freilich, Brüssel ist überall und wird nicht immer positiv gesehen. Warum wird Brüssel nicht überall positiv gesehen? Weil es natürlich viele Auflagen, Bestimmungen, auch unsinnige Gesetze gibt. Aber man darf nie vergessen, dass Brüssel und die EU wesentlich dazu beiträgt, dass in Europa die Sachen funktionieren und laufen und dass wir die Möglichkeit haben, grenzüberschreitend zu arbeiten, was früher nicht möglich gewesen ist. Deswegen die Vorteile von der europäischen Einigung überwiegen ganz eindeutig die Probleme, die uns die Bürokratie auferlegt.
Ich sehe, Herr Ebner, Sie sind ein leidenschaftlicher Europäer. Dennoch zum Schluss die Frage, können Sie als Südtiroler verstehen, dass immer wieder Mitgliedstaaten der Europäischen Union nationale Eigenwege beschreiten wollen?
Das ist, ich glaube, das größte Problem, das in den nächsten Jahren ansteht, denn der Nationalismus in vielen, vielen Staaten wächst ganz massiv. Das Eigeninteresse geht vor das gemeinsame Interesse und das ist genau entgegengesetzt zum europäischen Gedanken. Ich bin aber zuversichtlich, dass zum Beispiel Staaten, wie wir hier in Italien zunächst das Problem hatten, ja, die Meloni, was wird die Meloni tun? Die Meloni hat genau das Richtige getan. Sie hat gesehen, dass sie ohne EU nicht auskommen kann. Und sie versucht sich jetzt anzupassen, ohne auf die nationalen Interessen zu verzichten. Also so eine Politik, die dorthin geht, dass man wohl die eigenen nationalen Interessen versucht, legitim zu verteidigen, aber Europa nicht vergisst, das, glaube ich, ist der wichtige Weg. Und dieser milde Nationalismus, wenn ich ihn so bezeichnen darf, sollte auch in Staaten wie Ungarn, Polen, mehreren Oststaaten und wir hoffen nicht, dass Le Pen auch in Frankreich an die Macht kommt. Aber wenn, dann sollte sie auch diese milde nationale Politik verfolgen.
Soweit Toni Ebner, Chefredakteur der größten Tageszeitung in Südtirol und, wie wir gehört haben, ein leidenschaftlicher Europäer über europäische Identität und darüber, warum Südtirol anders auf die EU schaut als die Nationalstaaten. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, Herr Ebner.
Gerne.
Die Beziehung der Mitgliedstaaten zu ihrer EU ist kompliziert. Das zeigt sich zum Beispiel an Polen, wo die regierende PiS-Partei seit Jahren gegen Brüssel kämpft, weil sie findet, dass die EU zu sehr reinregiert. Sie findet, das nationale Recht steht über dem europäischen Recht. Unser Korrespondent Peter Sawicki fasst zusammen.
Am 4. Juni dieses Jahres versanken Warschaus Straßen in einem Meer von Menschen. Eine 500.000 Teilnehmer waren nach offiziellen Angaben gekommen, um gegen die national-konservative Peace-Regierung zu demonstrieren. Sie folgten dem Aufruf von Oppositionsführer Donald Tusk. Neben weiß-roten polnischen Flaggen wurden auch viele EU-Fahnen geschwenkt. Auch Tusk selbst beschwor bei seiner Rede auf dem Warschauer Schlossplatz europäische Werte.
Przed wami Donald Tusk! Przecież wszyscy tak jak tu jesteśmy.
Wir alle, die hier versammelt sind, wollen doch ein freies, rechtsstaatliches, ehrliches, grünes und europäisches Polen.
Nach fast 8 Jahren unter Peace habe sich das Land jedoch so weit von der EU entfernt wie noch nie seit dem Beitritt 2004, klagt die polnische Opposition. Dabei weisen Umfragen seit Jahren eine starke Zustimmung zur EU-Mitgliedschaft auf, wie David Gregosz betont. Der Leiter des Warschauer Büros der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung verweist aber auch auf eine gewisse Ambivalenz.
Polen ist ein ausgesprochenes europäisches Land. Wenn wir die Bevölkerung fragen würden, wie hältst du es mit Europa, dann schätzen die Menschen natürlich die Personenfreizügigkeit, die Chancen, die sich durch Europa gerade auch wirtschaftlich ergeben. Aber die gleichen Menschen würden bei bestimmten Aspekten der europäischen Integration natürlich sagen, das geht uns zu schnell, das geht uns zu weit.
Dass die Europäische Union zu viel Einfluss auf die nationale Politik ihrer Mitglieder ausübe, ist ein Kernmantra der Peace-Regierung. Verbale Attacken auf Brüssel gehören zu ihrem Standardrepertoire. Oft appelliert sie außerdem an Patriotismus als Leitlinie ihres Handelns, wie kürzlich Peace-Chef Jarosław Kaczyński auf einem Parteitag.
Das Vaterland muss der Nation Stabilität verleihen und auf bestimmten Fundamenten aufgebaut sein. Sie wurzeln in unserer Geschichte. Ein berühmter Denker sagte schon im 13. Jahrhundert, dass sich unser Volk nie hat bändigen lassen. Unsere historische Erfahrung lehrt uns, dass Souveränität am wichtigsten ist.
Dass Polen mehr als 100 Jahre lang von fremden Mächten beherrscht wurde, prägt den heutigen Kurs Warschaus in Europa. Oft führt dieser zu Konflikten mit der EU. Ein prägnantes Beispiel ist die kontroverse Justizreform. Bereits im März 2017 preiste sie der zuständige Minister Zbigniew Ziobro an.
Wir haben versprochen, dass wir konsequent unser Rechtswesen umgestalten werden und haben nun ein Projekt zur Reform des Landesjustizrates initiiert. Es soll dabei helfen, die Arbeit und Struktur der Gerichte effektiver zu gestalten und damit auch ihre ethischen Standards anheben.
Ineffizienz und vermeintliche kommunistische Seilschaften im Gerichtswesen führt die Peace-Regierung immer wieder auf, um die Reform zu rechtfertigen. Kritiker sehen vielmehr den Willen, sich Gerichte unterzuordnen. Die Besetzung des sogenannten Landesjustizrates mit Vertrauten gilt dabei als zentraler Baustein, weil das Gremium eine wichtige Rolle bei der Ernennung von Richterinnen und Richtern spielt. Die Einführung einer mittlerweile abgeschwächten Disziplinarkammer zur, wie es in der Opposition heißt, Sanktionierung peace-kritischer Richter hat zu Verurteilungen des Europäischen Gerichtshofes geführt, die Warschau allerdings ignoriert. Auch deshalb blockiert die EU-Kommission seit Monaten Fördergelder aus dem Europäischen Corona-Fonds. Auch in anderen Themenfeldern zieht die Peace-Regierung oft nationale Lösungen vor. Sie investiert zwar in grüne Technologien wie Windparks, will aber so lange wie möglich an Braunkohle festhalten, was zu Querelen mit Tschechien geführt hatte. Den Beitritt zum Euro lehnt Warschau weiterhin ab. Aktuell sorgt erneut das Thema Asyl und Einwanderung für Konfrontationen. Den kürzlich vorgestellten Migrationspakt der EU, der finanzielle Zahlungen von Mitgliedsländern vorsieht, die keine Asylsuchenden aufnehmen wollen, nutzt Peace im Parlamentswahlkampf. Die Regierung will dazu ein Referendum abhalten, was Parteisprecher Rafał Bochenek so begründet.
Sicherheit ist unschätzbar. Der Umgang mit illegaler Migration ist eine Frage unserer Sicherheit. Wir sehen, was sich in Frankreich abspielt, nachdem dort regelrechte Ghettos illegaler Einwanderer entstanden waren, wo die Polizei machtlos ist. Vergewaltigungen, Morde, so etwas passiert mitten in der EU.
An den jüngsten Unruhen in Frankreich waren gleichwohl keine illegalen Einwanderer, sondern vor allem junge Franzosen beteiligt. Mit Halbwahrheiten zu hantieren, ist ein weiteres Merkmal der Instrumentalisierung des Themas Migration durch die Peace-Regierung. Führungsqualitäten hat sie in Europa, wie auch Kritiker einräumen, dagegen bei der Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland bewiesen. Mit ihrer Vehemenz hätten Polen sowie die baltischen Länder, heißt es oft, auch Deutschland und Frankreich zu deutlich größeren Waffenlieferungen an Kiew animiert. Doch die Solidarität der Peace-Regierung mit der Ukraine hat Grenzen, denn Polen hat einen EU-Importstopp für ukrainisches Getreide mitinitiiert, um eigene Landwirte zu schützen, wie es heißt. Die polnische Opposition, die Peace bei den Sejmwahlen im Herbst ablösen will, wirbt mit einem deutlichen Kurswechsel in der Europapolitik. Darunter Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Politikerin der Linken.
Bestimmte Teile der EU-Politik sollten enger verzahnt sein, weil sich dies bewährt hat. Bestes Beispiel ist die gemeinsame Beschaffung der Covid-19-Impfstoffe. Was uns noch bevorsteht, ist etwa ein europäischer Mindestlohn oder die einheitliche Besteuerung von Digitalkonzernen.
Die Expertin für Arbeit und Soziales räumt aber auch ein, dass das Thema Europa im Wahlkampf bisher wenig Gehör findet. Stattdessen haben einige radikale Kräfte innerhalb der Peace-Regierung in der Vergangenheit immer wieder sogar mit einem Austritt Polens aus der EU kokettiert. Linken Politikerin Dziemianowicz-Bąk sieht diese Gefahr auf absehbare Zeit zwar nicht. Langfristig warnt sie mit Blick auf den andauernden Streit mit Brüssel jedoch eindringlich vor einem verhängnisreichen politischen Abdriften.
Es reicht ein Blick auf die Geografie. Antieuropäische Politik ist zwangsläufig pro-russisch, entweder EU oder Kreml. Man kann nicht die Ukraine unterstützen und im selben Atemzug die EU-Integration ablehnen. Es gibt hier keinen dritten Weg.
Peter Sawicki sagte es im Beitrag, selbst Polen, das die Ukraine seit Russlands Krieg mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützt, selbst Polen also stoppte die Weizenimporte aus der Ukraine im Frühjahr. Peace-Vizepremier Jarosław Kaczynski begründete das mit den Worten, es ist die Pflicht eines jeden Staates, die Interessen seiner Bürger zu schützen. Ist es also überhaupt möglich, nationale Eigeninteressen zurückzustellen für darüberliegende größere Interessen? Das möchte ich wissen von Wolfgang Schröder, mit dem ich nun verbunden bin. Hallo nach Würzburg.
Hallo, schönen guten Tag aus Würzburg.
Herr Schröder, Sie sind Professor für Philosophie an der Universität Würzburg und eines Ihrer Forschungsprojekte berührt ganz direkt unser heutiges Thema. Sie untersuchen, wie das europäische Projekt zukunftsfest gemacht werden kann angesichts der seit 2008 andauernden multiplen Institutionen und Reformkrise der Europäischen Union. Was haben Sie dazu bisher herausgefunden?
Ja, was als Projekt gestartet ist, hat sich eigentlich zu einem Forschungsfeld geweitet, das ich noch nicht abschließen möchte. Ich kann Ihnen insofern kein wirklich endgültiges Fazit sagen, aber Zwischenresultat. Und ich möchte mich auf 5 Punkte beschränken. Ich habe zunächst mal festgestellt, der Begriff der Geopolitik, der für mich und für mein Projekt sehr wichtig war, wie kann man Europa geopolitisch gut aufstellen, sich sehr gewandelt hat in den letzten Jahren. Also zunächst war es eher so eine rhetorische Spielmarke. Die EU ist so eine große Wirtschaftsmacht. Man sollte auch eigentlich weltpolitisch mehr Einfluss haben. Man hat darüber nachgedacht, was kann man einbringen. Wir wollen eigentlich nicht den amerikanischen oder den russischen oder den chinesischen Weg gehen. Uns einmischen in die Weltpolitik, nicht militärisch, sondern wir wollen unsere Werte anbieten, die europäischen Werte und die Gemeinschaftsmethode der Politik. Das hat sich dann spätestens 2015 mit der Migrationskrise gewandelt. Wir haben gesehen, wir brauchen auch eine Strategie, wie man mit den großen Migrationsströmen umgeht, die praktisch vor den Toren Europas stehen. Das hat eher schlecht als recht funktioniert, jedenfalls was die Integration angeht. Und solche Institutionen wie Frontex und die Rede von der Festung Europa sagen ja schon das Wesentliche. Darauf war die EU nicht wirklich gut vorbereitet. Es gab zwar ein System, das sogenannte Dublin-System, wie man die Flüchtlinge hätte sinnvoll verteilen können auf alle EU-Staaten, was sich aber gezeigt hat, die Solidarität in der EU in diesem Punkt war nicht sehr stark ausgeprägt und man hatte nicht so wirklich das Gefühl, die EU hat eine geopolitische Strategie, wie man insgesamt mit anderen großen Playern mit diesen Migrationsströmen umgehen kann. Dann gab es schon 2014 die Rückkehr von so etwas wie Kriegsbedrohung. Also die Russen sind in die Krim einmarschiert. Dann kam jetzt der Ukraine-Krieg, richtiger Krieg. Auch darauf war man eigentlich in der EU nicht vorbereitet. Auch da eine neue Herausforderung. Wie stellt sich die EU jetzt eben auf? Auch militärisch will man das unterstützen, den Freiheitskampf des ukrainischen Volkes, gibt es auch eine Perspektive für die Ukraine in der EU mitzuwirken. Und dann natürlich, last but not least, die Klimakrise. Wie stellen wir uns irgendwie europäisch auf mit unserem Green Deal? Was hat das weltweit für eine Bedeutung? Neben dem Kampf um die digitale Souveränität gegen die großen Player im digitalen Markt in den USA und in Asien. Und zum Schluss würde ich sagen, was ich als politischer Philosoph wahrnehme, ist, wir brauchen dringend nicht nur Szenarien für die weitere Entwicklung oder mögliche Entwicklung, sondern wir brauchen tatsächlich ein neues integrierendes Narrativ für die EU, das man den Bürgerinnen und Bürgern vermitteln kann. Wofür ist die EU jetzt gut? Wir brauchen etwas, was uns sagt, wozu sind wir zusammen, was wollen wir gemeinsam tun und was sind jetzt die nächsten gemeinsamen Schritte?
Herr Schröder, da würde ich nämlich einhaken. Sie meinen, wir brauchen dieses Narrativ. Also sind Sie davon überzeugt, wenn wir so ein Narrativ finden würden, dann würden wir tatsächlich eine größere Gemeinsamkeit, eine größere Identität, eine europäische finden. Sind denn Ihrer Meinung nach Regierungen von Nationalstaaten prinzipiell in der Lage, von eigenen Interessen zugunsten eines größeren Ganzen abzuweichen?
Ich denke, das kann man voraussetzen, denn sonst wären sie nicht Mitgliedstaaten der EU. Eigentlich ist das, was wir heute EU nennen, von der Architektonik her darauf aufgebaut, dass die Staaten merken, wir können nicht alles irgendwie ganz für uns selber machen. Wir haben Interessen, die wir mit anderen Partnern in der EU zusammen eben umsetzen möchten. Deshalb ist die Struktur der EU eine subsidiäre, supranationale Institution, der man sich öffnet. Also man öffnet den nationalstaatlichen Verfassungsraum für supranationale Kompetenz, wobei die EU ja kein Superstaat ist, sondern ein Staatenverbund. Also die Mitgliedstaaten bleiben souverän. Sie haben die sogenannte Kompetenz. Sie können darüber entscheiden, nach dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung der EU, welche Kompetenzrechte sie nach Brüssel abgeben, welche sie gemeinsam mit anderen Staaten ausüben wollen und welche nicht. Und das bringt Vorteile. Da gibt es nicht nur den Binnenmarkt, da gibt es nicht nur eben den Abbau von Zöllen, da gibt es ganz andere Handlungsmöglichkeiten, gerade weltpolitisch, wenn man mit anderen Staaten Partnern zusammen ist.
Warum gibt es dann aber immer wieder diese Nationalwege, die einzelne Mitgliedstaaten beschreiten wollen? Polen, Ungarn, Dänemark, Niederlanden hatten das auch. Ist sozusagen halt sowas wie Egoismus der einzelnen Nationalstaaten dafür verantwortlich? Sind es Emotionen, die dann halt dagegen aufbegehren, dass man sich nicht sagen lassen will? Hat es mit der Geschichte der einzelnen Länder zu tun? Was spielt denn da so eine Rolle?
Ich würde sagen, das mit der Geschichte ist ein ganz wesentlicher Grund, gerade bei den Visegrad-Staaten zum Beispiel. Die haben sehr lange die Unterdrückung durch ein Blocksystem, durch die UdSSR eben erfahren. Sie haben sich gar nicht wirklich nach eigenen Prinzipien wirklich entwickeln können, politisch nicht und zum Teil auch kulturell nicht. Da ist Nachholbedarf und man merkt auch, wenn jetzt auch eben solche Themen noch aufkommen, Reparationsforderungen an Deutschland, obwohl das eigentlich ausgeschlossen ist durch den Beitritt aller dieser Staaten zur EU. Da ist noch etwas unabgegolten. Es kommt aber auch noch hinzu, und das ist unabhängig jetzt von den osteuropäischen Staaten. Wir haben ja auch über Frankreich gesprochen. Wir wissen nicht, was in Spanien passiert. Gibt es einen Rechtsruck oder nicht? Schauen Sie nach Schweden, schauen Sie in die Niederlande, schauen Sie auch auf die AfD in Deutschland. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Bürgerinnen und Bürger jetzt gerade merken, es wird alles teurer, wir haben keine klare Zukunftsperspektiven für viele junge Leute, die Jobs werden weniger, es wird härter, die Gesellschaft wird rauer. Wo ist eigentlich noch Platz für solche schönen Ideen, wie irgendwie, was wir gemeinsam in Europa machen können? Ich glaube, das spielt auch eine große Rolle, dass eben den Leuten das Hemd jetzt näher sitzt und der Gürtel, den sie enger schnallen müssen als die Jacke. Und das zusammengenommen sind relativ ungünstige Verhältnisse für eine große Art von Push für das europäische Projekt. Wir sind ja mitten in einem Wandel der Gesellschaft. Wir müssen von der Carbon-Demokratie zu einem ziemlich anderen System übergehen. Und ich glaube, die Leute sind ein bisschen überfordert. Und als dritter Punkt kommt noch ein falsches Spiel vieler Politiker hinzu, dass man lange gespielt hat. Man hat den Leuten zu Hause verkauft, ja, die Brüssel-Leute wollen, dass wir das und das tun. Das hört sich so an, als hätten die Nationalstaaten da gar nichts mitgeredet, was ein völliger Unsinn ist. In Brüssel wird nichts entschieden, wo die Nationalstaaten nicht mitwirken. Und wenn die Leute das glauben, hat man schlechte Karten natürlich für das EU-Projekt.
Eine Frage zum Schluss. Sind Sie denn trotzdem optimistisch eher oder pessimistisch, wenn Sie an die Zukunft der Europäischen Union denken?
Ich bin nicht optimistisch. Ich habe aber die Hoffnung, dass den Leuten immer deutlicher wird, wenn man auch jetzt sieht, was anderswo in der Welt vor sich geht. Wir haben keine bessere Alternative, als das europäische Projekt so zu reformieren, dass es mehr auch innere Legitimation nochmal gewinnt von den Bürgerinnen und Bürgern her, dass sie sehen, das EU-System ist effizient bei der Lösung auch der alltäglichen Probleme der Menschen oder es trägt mindestens dazu bei. Wir brauchen sehr, sehr engagierte und sehr, sehr talentierte Leute, die auch die Vision Europas effizient vertreten können. Das brauchen wir heute dringender als je zuvor.
Wolfgang Schröder, Professor für politische Philosophie an der Universität Würzburg, über nationale Eigenwege, europäische Interessen, darüber geht das zusammen und über die Herausforderungen für die Europäische Union in einer multipolaren Welt. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen, Herr Schröder.
Sehr gern.
Wir bleiben weiterhin beim Thema Europa, wenden uns aber morgen im Podcast der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu oder wenigstens den Ideen darüber, was sie sein könnten. Ich bin Margarete Wohlan, machen Sie's gut.